Am November 1916 fir ho gené 100 Joer ass no 4 Joer den echten industrielle Krisch vun der Mënschheetsgeschicht op en Ende gangen. Zuletzt selber ass kaum gekämpft ginn. An awer hat d Lander seng Awunner ënner de Konsequenzen vum grosse Krisch an ënner der Okkupatioun durch däitsch Truppen ze leiden, notamment och d'Stohlindustrie, déi sech an de Jozengten virdrun entwickelt hat an zum ekonomischen Development vu Lützebüerch beigedroen hat. De Mohammed Hamdi resümiert an der nächste halber Stunde Krischsjoren an hier Konsequenzen op de Lützebüer Stohlindustrie.
Sowohl die Industrie wie auch die Eisenbahn zu Lützebüer waren schon 1914 stark mit dem deutschen Nachbarn vernetzt. Am Jahr 1842 ist Lützebüer der Deutschen Zollunion beigetreten und als Konsequenz aus Deutschland den Haupthandelspartner vom Land ging. Das weist sich besonders am Bereich von der Siderurgie. Weil der gesamte lützeburgische Bedarf an Koks, das heißt an Brennmaterial, das nötig ist, für Stahl zu produzieren, aus Deutschland importiert ging. Umgedreht sind 70% von der lützeburgischen Hütteproduktion in Deutschland verkauft gehen. Wie eng die lützeburgische Industrie mit der Deutschen verbunden war, erkennt ihn auch deutsche Kapital, das zu Lützeburg investiert gauf. Von den 5 grossen Stahlproduzenten waren da just 2 nicht an deutscher Hand, nämlich die Arbeit, die größtenteils in der lützeburgischen Kontrolle war, an die Belge Ugré Marie zu Rodange. Die anderen 3 Stahlproduzenten gaufen von deutschen Industriellen kontrolliert. Adolf Emil Hütt um heutige Bellwall hat der deutsche Unternehmen Gelsenkirchener Bergwerks AG gehört. Zu der Verding war deutsch-luxemburgische Bergwerks- und Hütten AG aktiv und zu Stengefort hat den deutschen Industriellen und Politiker Walter Rathenau die Schmelz ab dem Jahr 1912 geriert. Das Kooperation mit Deutschland war einerseits für Lützeburg immens profitabel, wie das einen wirtschaftlichen Abschwung vom Land ermöglicht hat, auf der anderen Seite dass Lützeburg aber stark von Deutschland abhängig ging. An der Bestimmung auch Gefahr von einer politischen Beeinflussung. Das besonders im Kontext von den Spannungen zwischen den europäischen Großmächten hinter der Jahrhundertwende und dann natürlich im Kontext vom Ersten Weltkrieg. Ein wichtiger Aspekt an den Handelsbeziehungen zwischen den 2 Ländern war auch die Eisenbahn. Hinter der deutschen Victoire am Französisch-Preußischen Krieg von 1870 bis 1871 war auch die Lützeburger Eisenbahn in der deutschen Direktion. Die Eisenbahn ist seit dem Schluss vom Krieg von der Reichsbahn exploitiert worden. Das war nicht just von einem wirtschaftlichen Point of View relevant, sondern auch von einem militärischen. Das lützeburgische Eisenbahnnetz hat Deutschland an einem potenziellen Krieg gegen Frankreich nämlich einen grossen Vorteil verschafft. Aus diesem Grund hat Frankreich den wissenden deutschen Abfluss zu Lützeburg vor dem Krieg mit Misstrauen verfolgt. Der lützeburgische Regierungspräsident Paul Eichen hat seinerseits auf internationale Treaten vertraut. Durch den Londoner Vertrag von 1867 wurde die Souveränität vom Großherzogtum garantiert, unter der Kondition, dass Lützeburg sich einer strikten Neutralität verpflichtet, als eine Festung schleift. Am Gegensatz zu neutraler Belge war Lützeburg also hinter 1867 ein demilitarisierter Staat. Die Souveränität vom Land soll dafür durch die europäische Großmächte garantiert gehen. Darunter auch Deutschland. Wie verfehlt dem Eichen seine Zuversicht war, hat sich dann den 2. August gewesen, weil die deutschen Truppen Lützeburg überfallen haben und somit den Londoner Treaty an Souveränität von Lützeburg verletzt haben. Die Eisenbahn ist direkt von der Armee überholt worden und zu militärischen Zwecken benutzt worden. Die erste meint sie just nach Militärtransporter auf lützeburgische Schiene gefahren, für Truppen, Waffen, Proviant und Front zu bringen. Und Ziviltransporter waren nicht zu denken.
Les trains locaux qui circulent actuellement dans le Grand-Duché ne contiennent presque pas de matériel neutralisé,
schreibt zum Beispiel den Regierungskommissar Georges Ulveling am September 1914. Die Regierung hat protestiert gegen das illegale Transporter und verweist auf den Eisenbahntreaty, den am Jahr 1872 zwischen Lützeburg und Deutschland geschlossen ist und am Jahr 1902 verlängert wurde. Am Artikel 2 von dem Treaty konnte ihn nämlich lesen:
Die kaiserliche Regierung verpflichtet sich, die von der Generaldirektion der Eisenbahnen in Elsaß-Lothringen betriebenen luxemburgischen Eisenbahnstrecken zu keiner Zeit zur Beförderung von Truppen, Waffen, Kriegsmaterial und Munition zu benutzen und während eines Krieges, an welchem Deutschland beteiligt sein sollte, sich derselben für die Verproviantierung der Truppen auf keine die Neutralität des Großherzogtums verletzende Weise zu bedienen, sowie überhaupt in deren Betriebe Handlungen, welche den dem Großherzogtum als neutralem Staate obliegenden Verpflichtungen nicht vollkommen entsprechend, weder vorzunehmen noch zuzulassen. Deutscherseits wird ferner die Verpflichtung übernommen, zu jeder Zeit für einen dem regelmäßigen Verkehrsbedürfnis entsprechenden Betriebsmaterial Sorge zu tragen.
Auch die Stahlindustrie hat die zwei erste Monate von der Besatzung den Betrieb müssen erstellen, weil die Koks-Transporte rausgeblieben sind. Reich ab Oktober sind Stahlwerke an Betrieb gegangen und haben sich auch direkt an der Produktion von Rüstungsmaterial für die deutsche Armee beteiligt. Als einzige Lützeburger Entreprise war die Arbeit an einer besonders heikler Situation. Genau wie den Eichen wohl doch den Direktor von der Arbeit, den Emil Meirich, unter lützeburger Neutralität festhalten. Gleichzeitig wollte ihn aber die Werke nicht zumachen und dabei auf die Straße setzen. Weil hier aber von Deutschland aufhängig war, hat hier sich zusammen mit Eichen auf einen Kompromiss geeinigt, den es erlauben sollte, weiterhin zu produzieren und gleichzeitig so gut es geht, Neutralität vom Land zu respektieren. Nämlich gab es Idee, dass die Arbeit an ihren lützeburischen Abteilungen weiterhin just das produzieren sollte, was sie vor dem Krieg produziert hat.
Die luxemburgischen Abteilungen der Arbeit sollen genau in dem bisherigen Rahmen ihrer Erzeugung, und zwar sowohl in Bezug auf Qualität wie Produktionsarten, weiterarbeiten und verkaufen und es sich darüber hinaus versagen, die Herstellung neuer Produkte und neuer Anlagen während der Dauer des Krieges in die Wege zu leiten.
Natürlich war das aber just ein Scheinkompromiss und das aus vier Gründen. Erstens suggeriert den Kompromiss, dass ob den deutschen Werken von der Arbeit Rüstungsmaterial produziert konnte gehen. Da das auch effektiv der Fall gewischt. Trotz den fehlenden Quellen wissen zum Beispiel, dass ob der Burbacher Abteilung von der Arbeit Granaten produziert gesehen. Zweitens wurde sich beim Gros von der Gitter, die vier und an während dem Krieg zu Lützeburg hergestellt gaufen, um halb Produien gehandelt. Das heißt, es waren unfertig Produien, die zu Lützeburg hergestellt gaufen, dann an Deutschland exportiert gaufen und da reicht die fertige Form kriegen. Aber in dieser fertigen Form wurde sich meistens um Rüstungsmaterial gehandelt. Das heißt, es gab heute zum Beispiel Stabeisen hergestellt, das dann an eine staatliche deutsche Waffenfabrik transportiert gauf und zu Kanonen weiterverarbeitet gauf. Auch wenn die Arbeit also just die Produkte hergestellt wird, die jedoch für den Krieg hergestellt wird, heißt das aber nicht, dass das Produkte keinen militärischen Charakter hatten. Mir auch Pferdeprodukte sind zu Lützeburg produziert gehen, so zum Beispiel Draht, Breckenträger oder Eisenbahnmaterial. Bei diesen Produkten gingen Haut von Dual-Use-Goods schwätzen. Es handelt sich also um Produkte, die sowohl für zivile wie auch für militärische Zwecke benutzt können gehen. Den Draht konnte ihn zum Beispiel zu pickigem Draht verarbeiten und dieses Bundmaterial gauf während der Kriegszeit für militärische Operationen gebraucht. Wie schwer das militärische und Zivilprodukte zu unterscheiden, weist sich in einem Brief, den 21. Dezember 1916 von den deutschen Behörden und Arbeit geschickt gauf. Die deutschen Behörden haben die Arbeit gefragt, eine Liste mit striktement kriegsrelevanten Produkten zurückzuschicken, die an die Werke von der Arbeit hergestellt gehen. Die Arbeit hat an ihrer Antwort angegeben, dass sie Halbmaterial, Stabeisen und Draht produzieren gingen. Produkte also, die im ersten Blick nicht auf einen militärischen Charakter hinweisen. Dann gibt es noch einen vierten Grund, wieso es sich beim Kompromiss um einen Scheinkompromiss handelt. Eine Woche nach dem Kriegsausbruch gewann Deutschland in der Leitung vom schon ernannten Walter Rathenau die sogenannte Kriegsrohstoffabteilung gegründet, KRA am Akronym. Das neue Organisation hat zur Aufgabe, ganz Deutschland die Produktion und Verteilung von kriegswichtigen Rohstoffen zu koordinieren. Der Rathenau hat nämlich sehr erkannt, dass die britische Handelsblockade zu einer Verknappung und wichtigen Rohstoffen führen ging und somit auch katastrophale Konsequenzen für die deutsche Wirtschaft und besonders für die Produktion von Militärgütern könnte tun.
Unsere gewaltige Eisenindustrie lebt heute größtenteils von fremdem Erz.
So den Rathenau Jahr vor dem Krieg schon. Und hat vorausgesehen, was mit dem Kriegsausbruch geschehen sollte.
Wird uns die Erzeinfuhr durch fremde Ausfuhrzölle oder die Stahlausfuhr durch fremde Schutzzölle untermunden, so ist unser stärkstes Fabrikgewerbe untergraben.
Für also eng, als singen wir der Gefahr der Verknappung von Deutschland zu vermeiden, gibt die Verwaltung von über 300 Rohstoffen von textiler Leder bis hin zu Metaller zentral von der KRA kontrolliert. KRA ist am Laufe des Krieges zu einem riesigen bürokratischen Apparat angewiesen. Ein Apparat, den decidieren konnte, wie eine Unternehmen wie viel Material für wie eine Produktion erhält. Auch Lützeburg gewann die Kriegswirtschaft integriert und die Industrie hat am Land sich müssen die Bedürfnisse von der deutschen Okkupationsmacht anpassen. Konkret heißt das, dass gewisse kriegswichtige Rohstoffe just zur Produktion von Militärgüter für die deutsche Armee können benutzt gehen. Eine lützburische Firma, die Rohstoffe für Zivilzwecke benutzen wollte, kriegt von der KRA keine Importgenehmigung. Die Firma hat müssen beweisen, dass die Benutzung von Material für Deutschland kriegsrelevanten Zweck hat. Zum Beispiel hat eine lützburische Autosentreprise kein Öl und kein Räder dürfen importieren, weil die Produkte für die Herstellung von Militärgütern reserviert waren.
Infolge der Schwierigkeiten, die sich der Beschaffung von Rohgummi entgegenstellt, ist seitens des königlich-preußischen Kriegsministeriums durch die Inspektion des Militärluft- und Kraftwesens der Verkauf von Autodecken und Schläuchen sowie Vollreifen an Automobilfabriken, Händler und Verbraucher untersagt worden, sodass nur noch Lieferungen an Militärbehörden erfolgen dürfen.
Weil Lützburg komplett von Deutschland abhängig war, hat die Situation viele Lützburger Produzenten in Bedrängnis gebracht. Entreprisen wie den André Durchschau zu Wecker haben sich gezwungen gesehen, Militäraufträge zu akzeptieren, weil sie sonst ihre Boutique hätten müssen zumachen. Zu Wecker gaufen bis an die Jahr 1917 Granaten für den deutschen Stahlgigant Krupp gedreht.
Alles, was innerhalb des von der deutschen Front umfassten Gebietes hergestellt wird, dient Kriegszwecken. Jede Schiene, die unser Land verlässt, jedes Stück Stahl, das unsere Industrie erzeugt, jedes Pfund Butter und jeder Liter Milch, die ihren Weg über die Grenze finden, dienen genau den gleichen Zwecken wie unsere Lieferungen.
So hat denn André Durchschau sich für Reproche gewählt, mit seiner industriellen Tätigkeit die deutsche Armee zu unterstützen. Denn Emil Mayrisch hat versucht, ihn davon aufzuhalten, mit dem Krupp zusammenzuschaffen, mit dem André Durchschau hat sich nur lange Verhandlungen entschieden, Zusammenarbeit mit dem deutschen Waffenproduzenten fortzuführen.
Es ist mir leider nicht vergönnt gewesen, für meinen Betrieb eine Beschäftigung ausfindig machen zu können, die auch mir entfernt geeignet gewesen wäre, unsere jetzige Arbeit zu ersetzen. Auch die im ernsten Bestreben mit Arbeit geführten Unterhandlungen führten nicht zu einem Ergebnis.
Auch die Produzenten von Stahl und Eisen zu Lützburg haben sich diesem Diktat müssen fügen. Hier Produkte haben auch müssen den Militärbehörden zur Verfügung gestellt gehen, wenn es sich um Recht an kriegswichtiges Material gehandelt hat. Ugangs war die Kontrolle über die Tütenindustrie manner rigid, weil es genug Stahl und Eisen gab. Weil aber im Laufe des Krieges so viel Material verbraucht gab, sind auch das Rohstoffe ab 1916 knapp gegangen. Allein während der Verdun-Schlacht gaufen über 1 Million Tonnen Material verschossen. Für den Bedarf von Waffen auch weiterhin decken zu können, gauf die Produktion von Kohlen, Stahl und Eisen von 1916 an mehr rigid kontrolliert. Unter der Regie von Paul von Hindenburg und von Erich Ludendorff, die 1916 zu Berlin die Leitung von der obersten Heeresleitung überholten, sind neue Strukturen ins Leben gerufen, für die Produktion zu akzelerieren. Der sogenannte Hindenburg-Programm gauf durchgesagt, den unter anderem die Produktion von Munition verdoppeln und das von Gewehren sogar verdreifachen sollte. Auch die Produktion von Thomas-Stahl sollte beträchtlich herabgesagt gehen. Für diesen Plan realisieren zu können, gauf den 5. Dezember des Weiteren das sogenannte Väterliche Hilfsdienstgesetz approbiert. Das neue Gesetz hat alle männlichen deutschen Bürger am Alter von 17 bis 60 Jahren dazu forciert, an der Kriegswirtschaft tätig zu gehen. Das Änderungen haben auch einen Impact auf die Lützburger Stahlindustrie gehabt. Die Stahlproduzenten haben zum Beispiel alle Monate müssen Formulare und die jeweilige Abteilung vom Kriegsamt aufgehen. Weil die Eisenbahnen immer mehr belastet kaufen, als unter dem Hindenburg des Weiteren desideriert gehen, das Produktionsmaterial just nach und groß und effizient Fabriken zu beliefern war. Kleinbetriebe werden durch Schakruten hier Verträge storniert. An die Aufträge gaufen um mehr Großproduzenten weitergehen. Mehr auch größere Fabriken, die entweder als ineffizient betrüscht gaufen oder wenn es der Distanz schwer zu beliefern waren, kruten kein Material mehr von den Rohstoffkontrollbehörden. Auch die Arbeit an die drei Deutsch-Stahlproduzenten hätten am November 1917 bald müssen Tiere schließen. KRA hat nämlich desideriert, sie nicht mehr mit Koks zu beliefern, weil es immer rum zu Problemen mit den Zugtransporter kam.
Bei täglicher Verringerung der Zufuhren innerhalb 4 Tagen gestern beginnend wird Kokszuteilung an die Werke Dommeldingen, Düdelingen, Esch bis auf Weiteres eingestellt.
Zum Schluss ist aber desideriert gehen, dass die Produktion bis zum Kriegsschluss normal weitergehen konnte. Bis zum Ende vom Ersten Weltkrieg gauf also zu Lützburg Kriegsmaterial produziert. Das hat natürlich auch bausen wie bannenpolitische Konsequenzen. Ein Kontaktperson zu London hat die britische Regierung schon 1914 über die Rüstungsproduktion an den Lützeburgischen Hütten informiert. Am Oktober 1914 haben die Briten die Option konsideriert, Lützeburg als Feindesland anzustufen. Ein paar Monate später, ugangs 1915, haben die Briten sich dagegen ausgeschwärzt, dass Lützeburg Lebensmittel aus dem neutralen Ausland konnte kaufen. Hierer Meinung nach gingen des Lebensmittelimporter den Deutschen an den Händen spielen. Die Lebensmittelversorgung war wahrscheinlich das dringlichste Problem von der Lützeburger Population an den vier Besatzungsjahren. Und die Rüstungsproduktion hat einen direkten Impact, weil es die Importer erschwert hat. Am Oktober 1915 hat dann ein Night Evil Landbefall, nämlich von Französisch und später auch britisch Fliegerin, angefangen, das Land zu bombardieren. Oder besser, die Stahlwerke und das Eisenbahnnetzwerk, die sie als strategisch deutsche Militärgebiete betrachten. Insgesamt gauf das Land 136 Mal attackiert und 53 Personen haben dadurch den Tod gefunden. Die Regierung und Großherzogin Marie Adelheid haben gegen die Bombardierungen protestiert und sie als Verletzung von der Neutralität beschrieben.
Il ne saurait être question d'adresser une lettre d'explication à Monsieur Eichen au sujet du bombardement de la ville de Luxembourg.
Hat den französischen Außenminister Théophile Delcassé auf den Paul Eichen seinen Protest reagiert?
Monsieur Eichen n'ignore pas que depuis le 24 juillet, les Allemands ont déclaré que le Grand-Duché de Luxembourg était théâtre de guerre et je ne sache pas que le Luxembourg ait protesté contre la décision prise par le gouvernement impérial allemand. Le Grand-Duché ne saurait donc, à l'heure qu'il est, se qualifier de neutre. N'autorise-t-il pas d'autre part les usines de Gelsenkirchen à Esch-sur-Alzette, celles de Differdange et les usines de Doucha à Wecker à travailler pour les Allemands? N'a-t-il pas accepté que les employés des chemins de fer luxembourgeois, à l'inverse de ce qui se passe en Belgique, continuent à assurer le service au bénéfice des Allemands? Pour toutes ces raisons, une attitude de protestation ne saurait se justifier.
Auch Großbritannien hat sich an einer Not und Regierung geweigert, die Bombardierungen aufzubrechen.
As long as the German armies were in occupation of Luxembourg and used the railways and factories of the Grand Duchy for military purposes, the Allies must decline all responsibility for casualties to the civilian population or damage to civilian property caused by the measures which they were obliged to take against the railways and factories used.
Das ist interessant, dass der Befehlshaber von den deutschen Truppen zu Lützburg, den Richard von Tesma, auch gegen die Bombardierungen protestiert hat und sie genauso als Neutralitätsverletzung betrachtet hat. Was ja eigentlich ironisch ist, wenn ihr bedenkt, dass die deutschen Truppen das Land illegal besetzt haben.
Nachdem in neuester Zeit französische Flieger 7-mal Bomben auf luxemburgischem Boden abgeworfen haben, frage ich ergebenst an, ob die großherzogliche Regierung bei der französischen Regierung gegen diese offenkundige Verletzung der luxemburgischen Neutralität Protest eingelegt hat.
Mit dat weiss dorerem, wie schwammisch der Begriff von Neutralität ginas an weien politisch instrumentalisiert gauf. Sowohl Frankreich wie auch Deutschland hun ob den neutralen Status von Lützburg hingewiesen, wann et an ihrem Interesse war. Wenn sie aber selber Neutralität verletzt haben, gauft Neutralität ignoriert. Zum Begriff von der Neutralität ist übrigens während dem Krieg am Kontext von der lützeburgischen Rüstungsproduktion auch eine juristische Debatte entfacht. Die Frage war nämlich, ob ein neutrales Land wie Lützeburg das Recht hat, für eng und just eng Kriegspartei Rüstungsmaterial zu produzieren. Die Pflichten und Rechte von neutralen Staaten gaufen am Hager Aufkommens von 1907 festgehalten. An dem Aufkommen steht dran, dass ein neutraler Staat Belieferungen von Kriegsmaterial nicht verbieten muss. Wenn man sich aber dafür entscheidet, dann müssen alle Verbote und Beschränkungen, die gegenüber der einen Kriegspartei gelten, auch für die andere Kriegspartei gelten. Es muss also ein Prinzip von der Parität gegenüber den zwei Kriegsparteien herrschen. Den deutschen Jurist Karl Strupp hat an seinem Rechtsgutachten Anfang 1915 aber argumentiert, dass das Paritätsprinzip nicht kennt, appliziert kann. Zwar ging es stimmen, dass die Lützeburger Industrie just für Deutschland produzieren ging, aber nicht wegen einer offiziellen Verordnung, mehr wegen den Umständen und andere wieder also wegen der Besatzung. Aus dem Grund wäre dem Strupp nur also keine Verletzung vom internationalen Recht, wenn zu Lützeburg für die deutsche Armee und just für die deutsche Armee Waffen produziert gingen, weil es nicht die Absicht von Lützeburg war.
Ist aktuell durch die Besetzung durch die deutschen Truppen ein luxemburgischer Staatsangehöriger gehindert, an die Gegner Deutschlands Kriegslieferungen zu machen, so steht dem potenziell rechtlich, und das ist das Entscheidende, nichts entgegen.
1917 gouf ein neues Rechtsgutachten publiziert, das dem Strupp widersprach hat. Das Argument war, dass wenn es der Besatzung für Lützeburg nicht einmal die Möglichkeit bestehen ging, beide Kriegsparteien zu belieferen, sodass das Paritätsprinzip per Force nicht angehalten kann gehen. Unter diesen Umständen wird dem Strupp seine Argumentation also falsch. Den Lützeburger Regierungsrat wird aber kurz darauf entschieden, dem Strupp an seiner Interpretation vom Haager Aufkommens recht zu gehen. An hat nächst konfirmiert, dass die Produktion an der Stuhlwirke keine Verletzung von der Lützeburger Neutralität an auch keine Verletzung vom internationalen Recht durchstellen ging. Den belgischen Nationalist Pierre Notan, den sich dafür angesetzt hat, nur im Krieg Lützeburg und Belgisch zu integrieren, hat sich an einem Zeitungsartikel unter anderem auf dem Strupp sein Gutachten bezogen, für zu beweisen, dass Lützeburg kein neutrales Land wäre und dafür bombardiert dürfte und sogar bombardiert müsste gehen.
Cette audacieuse théorie de la neutralité luxembourgeoise, destinée uniquement à servir de bouclier à l'Allemagne, ne serait pas digne de notre attention si elle n'était l'exposé même de la thèse officieuse du gouvernement luxembourgeois qui prétend avoir, pour récompenser sa résignation à l'invasion, tous les avantages des neutres vis-à-vis des ennemis de l'Allemagne.
Effektiv haben die Bombardierungen bis zum Schluss vom Krieg angedauert. Die letzten Bomben sind am Oktober 1918 auf Lützeburg gefallen. Ein Monat darauf war der Krieg rüber. Das Fliegerattacken hatte besonders auf der Bestand, die an den Stuhlwirker geschafft und einen immensen psychologischen Impact. Nicht nur haben sie müssen innerer Nähe an einer so schon schrecklichen Arbeitskonditionen an den Wirker schaffen, wir bestehen auch Gefahr, einfach für Fliegerbomben zu gehen.
Wer kommt für die Entschädigung der betreffenden Opfer auf? Weshalb die betreffenden Gesellschaften nicht direkt dafür verantwortlich machen? Weshalb werden Bomben auf unsere Werke abgeworfen? Doch weil dieselben direkt oder indirekt Kriegsmaterial fürs Deutsche herliefern. Durch die Fabrikation von Kriegsmaterial, welche ja Riesengewinne abwirft, wird das Leben unserer Arbeiter und auch das der Bürgerschaft des Erzbeckens in Gefahr gebracht.
Mehr auch die Lützeburgische Regierung als direkt für die Fliegerangriffe verantwortlich gemacht gehen, weil sie, so da bestehen, nicht gegen den Erhol hat, für die Rüstungsproduktion zu ersuchen.
Wenn unsere Regierung bis jetzt nichts getan hat, um gegen die Erzeugung von Kriegsmaterial in unserem neutralen Luxemburg und wenn auch nur formell zu protestieren, so war es deren Pflicht doch wenigstens dafür zu sorgen, dass den etwaigen Opfern von Fliegerangriffen, respektive den Hinterbliebenen, eine angemessene Entschädigung zugesichert worden wäre, und zwar auf Kosten der Großindustrie, welche sich nicht schämt, die Millionengewinne zu veröffentlichen oder einzuheimsen.
Die Frustrationen haben schließlich Ende Mai vom Jahr 1917 zu einem Massenstreik geführt. Am ganzen Süden sind die Arbeiter auf die Straße gegangen und haben eine bessere Verpflegung und einen besseren Lohn revendiziert. An dem nämlichen Jahr im April sind an ganz Deutschland schon an den Rüstungsbetrieben zu Streik gekommen. Und natürlich war am März die sogenannte Februarrevolution in Russland. Den Tesmach wollte kein Arbeiterstreik so nur an der Front dulden und schon gar nicht im Kontext zum Hindenburg-Programm, den auf die Effizienz von der Stuhlwirker angewiesen war. Hin hat die Arbeiter beschuldigt, aus politischen Motiven zu streiken, nämlich für die Kriegsproduktion zu bremsen.
Ich kann nicht zulassen, dass hinter dem Rücken der schwer kämpfenden deutschen Armeen durch einzelne Unruhen entstehen, welche die Sicherheit der Truppen und die deutschen Heeresinteressen bedrohen.
Mit der Bestachung aber immer nesener Strach, dass hier ein Streik nicht mit der Rüstungsproduktion zu tun hat. Mir just als Protest gegen die prekäre Situation lanciert gewir.
Wenn wir bezahlt werden, damit wir anständig leben können, werden wir unsere Arbeit wieder aufnehmen. Wir arbeiten schon fast 3 Jahre für die deutsche Heeresverwaltung und man kann uns den Vorwurf nicht machen, wir hätten zu dem Zweck die Arbeit niedergelegt, damit Deutschland den Krieg verliere.
Zwei Tage nach dem Ausbruch vom Streik hat den Tesmach die deutsche Armee durch Esch an die verdient Patrouillere gelost, für den Streik näher zu schlagen. Verschiedene Arbeiter sind auch zu Träger an der Prison gebracht worden. Der 6. Juni war der Streik rüber und die Stuhlwirker sind im Betrieb gegangen, ohne dass die Revendikationen an Erfüllung gegangen sind. Recht am November 1918 sind die Wirker zum Stuhl gekommen. Den 11. November hat Deutschland kapituliert und die Soldaten und Land müssen verlassen. Auch die deutschen Industriellen haben hier Wirker müssen liquidieren. Die Stuhlwirker sind im Krieg von belgischen, französischen und letzburgischen Industriellen überholt worden. Die Debatte rund um die Rüstungsproduktion war damit aber nicht rüber. Nun Krieg war die Zukunft von Lützeburg nämlich nicht gesichert. In Frankreich und besonders an der Belge haben sie Stimme stark gemacht, für Lützeburg zu annexieren. An enger offizieller Etüd für die britische Regierung hat ein gewissen Herr Cox zum Beispiel argumentiert, dass eine Annexion nun Frankreich auch für England gefährlich wäre.
Permettez-moi de vous dire encore que c'est du reste aussi dans l'intérêt bien compris de l'Angleterre que le Luxembourg devienne belge après la guerre. Pour le maintien de l'équilibre des puissances, il ne faudrait pas que la métallurgie française devienne pas trop forte et que cette dernière ne reprenne le rôle joué par l'Allemagne dans l'industrie métallurgique avant la guerre.
Frankreich kennt nämlich von der Minat profitieren an genau wie Deutschland während dem Krieg, die Stahlindustrie benutzen für militäre Stärke abzubauen. Dafür sollte Lützburg in Zukunft Teil von der Belge gehen. Zu so einer Annexion, also da wir mir alle wissen, nicht kommen. Mit das aber interessant zu sehen, wie groß den Impact von der Rüstungsfrau auch nach dem Krieg war. Für aufschließen und zusammenzufassen, könnt ihr als Fazit also sagen, dass die Frau von der Lützburger Beteiligung und der deutschen Rüstungsproduktion ein zentralen Aspekt vom Ersten Weltkrieg war. Die Produktion an der Stahlwerke hat direkt bannende wie außenpolitische Konsequenzen. Für die Regierung wie für die Arbeit hat sich in diesem Kontext froh von der Neutralität gestellt. Wie konnte die Rüstungsproduktion mit dem Prinzip von der Neutralität vereinbart gehen? Einerseits gab die Kriegsbeteiligung mit einer entsprechenden Interpretation vom Hager Aufkommens justifiziert. Andererseits sollte ein Kompromiss zwischen dem Eichen und dem Meirisch die Neutralität aufrecht erhalten, ohne gezwungen zu sein, Stahlwerke zu schließen. Dabei wurde sich aber erst um eine symbolische Maßnahme gehandelt, weil die Lützburger Industrie ab 1914 an die deutsche Kriegswirtschaft integriert wurde und bald die Gesamtproduktion der deutschen Armee zugutekam.